Musik mit seinem diskursiven Potenzial hat für mich selbstverständlich was mit Kunst zu tun. Und die Verbindung liegt natürlich nahe zu sagen, dass sehr viele interessante Musikprojekte auch der letzten 10 Jahre oder der letzten 5 Jahre Musikerinnen oder Künstlerinnen sind, die eben tatsächlich aus dem Kunstfeld kommen.
Kaltes, klares Wasser.
Während eines Kunststudiums und in der Kunstlandschaft ist eine intensive Beschäftigung mit Theorien und Experimenten möglich, meint die Musikerin und Musikjournalistin Christina Nemetz.
Ich glaube, dass dort das Umfeld einfach offener ist für Experimente und auf die Bühne zu gehen, ist nun einmal am Anfang ein Experiment.
Im Kunstbetrieb gab es in den letzten Jahren den Trend, Musiker in Ausstellungsräume und Museen einzuladen. Ein Beispiel dafür ist die in München gegründete Kunststudentinnenband Chicks on Speed.
Also ich glaube, einige tun das, um bestimmte Konzepte auszuprobieren. Ob dann Spaß dabei ist, das ist ja nicht ausgeschlossen. Ich denke aber, dass man eben genau in diesen Konzepten versucht, gängige Klischees oder Rollenbilder oder Verständnisse von was, wie soll eine Gitarrenband oder wie soll eine Rockband oder wie soll eine Popband aussehen, auch in Frage zu stellen. Also ich denke, das ist, wenn man das als Künstlerin eine Band gründet, dass man ganz ein anderes Augenmerk auf das Musizieren hat als dilettantische Musikerin oder als Musikerin mit einem handwerklichen Verständnis.
Christina Nemetz gründete 2002 mit den Künstlerkolleginnen Sabine Marte, Katharina Daschner und Gini Müller die Band SV Damenkraft. 2008 konzipierte die feministische Band gemeinsam mit der Sängerin und Künstlerin Gustav alias Eva Jancic das Musical A Landing the Dominant, das im Wiener Theater Brut uraufgeführt wurde und auf Virginia Woolfs Zeit- und Geschlechterreise Orlando basiert. In der gesellschaftskritischen Musik der Band SV Damenkraft werden Geschlechterdifferenzen thematisiert. Kunsthistorische Bezüge haben für Christina Nemetz einen hohen Stellenwert.
Für mich selber liegt einfach ein großer Einfluss meiner sämtlichen Arbeit auf den Beginn des 20. Jahrhunderts. Also wirklich auf sowjetischen oder russischen Futurismus und Berlin der 20er Jahre und die Denkerinnen und Denker und Politikerinnen. Also das ist für mich eigentlich so eine wichtige Zeit, die Zeit der Revuen, der Theater, wo man begonnen hat, wirklich Dinge auszudrücken, für die man dann später dann verhaftet wurde, zum Beispiel.
Die Grenze zwischen professionellen Musikern und Dilettanten, viele der Musiker aus dem Kunstumfeld sind musikalisch nur wenig oder gar nicht ausgebildet, verschwimmen, erzählt Christian Egger. Er ist Künstler, DJ und Sänger und hat selbst keine musikalische Ausbildung genossen. Darum gehe es ihm als Künstler beim Musikmachen auch nicht.
Was ich registriert habe, dadurch, dass es dieses viel beschworene Crossover oder dass es halt von Kunstinstitutionen da Nischenabende und Ausstellungen, wo das auch irgendwie forciert wird oder Programme oder Festivals gibt, diesbezüglich von explizit Künstlerinnenbands, dass dadurch viele künstlerische Projekte, dass da Figurenpositionen auch am Professionalismus sich angeeignet haben, dass das Hauptaugenmerk dann eigentlich verloren geht und die Profi wie alle anderen sind.
Der eigentliche Ausgangspunkt für das Musizieren ist für Künstler oft Systemkritik. Dieser Aspekt bleibt durch eine erfolgreiche Karriere oft auf der Strecke, sagt Christian Egger. Künstlerbands werden ins Museum oder in die Ausstellung gestellt. Der Künstler Carsten Nicolai dazu.
Ich muss dazu sagen, weil ich ja wirklich auf beiden Seiten arbeite, sowohl also installative Dinge in Museen mache und Ausstellungen, also Musik, dass das eigentlich viel stärker getrennt abläuft.
Carsten Nicolai studierte Landschaftsarchitektur in Dresden. 1997 nahm er als bildender Künstler an der Documenta 10 in Kassel teil, 2001 an der Biennale in Venedig. Mitte der 1990er Jahre gründete er das Musiklabel No Ton, das Archiv für Ton und Nicht-Ton. Als Musiker ist Nicolai einer der bekanntesten Vertreter der zeitgenössischen elektronischen Musik und arbeitet mit internationalen Künstlern, unter anderem auch mit Blixer Bargeld, Frontman der Berliner Band Die einstürzenden Neubauten. Mit Bargeld diskutiert Nicolai beim Interview über die Bedeutung von Kunsthochschulen.
Im Prinzip sind das Freiräume erstmal, und zwar ökonomische Freiräume.
Da musst du aber auch gleich einschränken. Du redest von Universitäten, sagen wir mal in Deutschland oder in Europa. Diesen künstlerischen ökonomischen Freiraum, den hast du zum Beispiel an der San Francisco Art Institute, wo ich unterrichte, überhaupt nicht. Da sitzen die Kinder von reichen Eltern, die irgendwie pro Semester 20.000 Dollar dafür bezahlen, dass sie studieren.
Nö, international sind die schon kommerzialisiert, klar. Aber jetzt mal in Europa, das Modell Europa, Kunsthochschule, ist ja letzten Endes so ein Freiraum. Und ich glaube, deswegen sind das auch die... Ich sage ja immer, die Kunsthochschulen sind eigentlich die besseren Musikhochschulen, weil wenn man jetzt wirklich mal guckt, was da rausgekommen ist, das sind eigentlich weitaus bessere Bands rausgekommen oft als aus der Musikschule.
Carsten Nicolai und der Sänger der einstürzenden Neubauten Blixer Bargeld haben ein Projekt, das im September 2009 beim Festival Kontraste 09 Seltsame Musik im Klangraum Krems gastierte.
Imposante Größe!
Der Vokalakrobat Blixer Bargeld heißt mit bürgerlichem Namen Christian Emmerich. Sein Pseudonym Bargeld ist eine Referenz an den Dada-Künstler der 1920er Jahre Johannes Theodor Bargeld. Der Vorname Blixer stammt von einer Faserstiftmarke.
Den Künstlernamen habe ich mir zugelegt 1977, 78, um ein neues Ich zu erfinden. Und dieses Ich dann eben auch mit einer Bedeutung, mit einem Werk, mit einer Arbeit zu füllen. Und ich denke, das ist mir bis jetzt dann einigermaßen gelungen. Es gibt kaum jemand mehr noch, der mich irgendwie anders nennt, weil da die andere Person einfach gar nichts macht und nichts tut. Wenn ich einen Brief für Herrn Emmerich kriege, dann ist der wahrscheinlich vom Senat oder so.
Auch sein Bandkollege Carsten Nicolai tritt unter Künstlernamen wie Noto und Alva Noto auf.
Manche gründen eine Firma neu und füllen diese Firma mit einem Namen und was auch immer aus. Also das in der kommerziellen Welt, das ist eine ganz normale Situation.
Christian Egger tritt mit einer unüberschaubaren Anzahl an Bands auf. Ein Projekt mit drei Künstlerfreunden heißt Beauties of the Night, ein anderes Joy Religion, ein früheres hieß Satellite Footprint Shop, ein weiteres aktuelles Kimberley und Clark. Diese Bandnamen beziehen sich oft auf die Pop- und Rockgeschichte. Eine Referenz an einen ehemaligen Kunststudenten und berühmten Rockmusiker ist auch bei diesem musikalischen Ergebnis unüberhörbar.
Hello. I trembled and I said.
Bei der Entstehung von diesem Track im Speziellen muss man sagen, dass ich zufälligerweise gleichzeitig wie der ehemalige Satellite Footprint Shop bekannte Freund Matthias Meyer in Paris waren und er mit seiner Frau Anna Bertermann da so eine Studiosituation eingerichtet hatten und mir da so Kostproben vorgespielt haben mit der Option, im Falle mir da was einfallen würde. Das ist dann halt, sind dann die Resultate, was mir dazu einfällt in einem Paris, wo man ein Jim Morrison Grab besuchen könnte, ich das aber nicht tun würde.
Smile at the dreams of our past. We smile at the dreams of our past.
Die Fragen, warum er so viele Projekte betreibe und ob er von seinem musikalischen Schaffen auch leben könne, kann der Künstler und Musiker Christian Egger nur mit einem Lachen beantworten.
Angenommen, ich hätte 10 Projekte und ich bin ja knapp dran, 10 Projekte zu haben, wo man dann die Konzerte selber veranstaltet, die Poster selber macht, die alles selber macht, unbezahlt und dann nicht sonderlich viel Wert legt, dass man da das längerfristig betreut in Form von MySpace-Accounts oder sonstigen Werbungen, dann geht sich das wahrscheinlich ökonomisch nicht so ganz schnell zusammenzählt, natürlich überhaupt nicht aus.
Bei seinen vielen Projekten versucht sich Christian Egger, in einer unüberschaubaren Medienwelt künstlerisch selbst zu finden. Das Gleichgewicht zwischen Kunst und Kommerz ist unausgewogen, sagt er. Künstler werden verstärkt ausgebildet, um ein Design oder ein Lebensgefühl zu kreieren. Der künstlerische, philosophische und gesellschaftskritische Diskurs bleibt dabei oft auf der Strecke, meint Christian Egger. Die Kunstszene brachte in Großbritannien der 1990er Jahre erfolgreiche Bands wie Blur hervor, deren Mitglieder gemeinsam mit Damien Hirst am Londoner Goldsmith College die Kunsthochschulbank drückten. Hirst präsentierte 2007 einen mit 8601 Diamanten besetzten Platinabguss eines Totenschädels. Das Werk mit dem Titel For the Love of God wurde im selben Jahr für 75 Millionen Pfund verkauft und stellte damals die teuerste Arbeit zeitgenössischer Kunst dar. Im Großbritannien der Gegenwart gibt es eine Reality-Show nach dem Prinzip von Deutschland sucht den Superstar oder Starmania, aber für Künstler. Robert Rothefer ist Popjournalist und London-Korrespondent für Radio FM4, die Wiener Stadtzeitung Falter und Deutschlandradio Kultur. Er berichtet.
Das ist genau dasselbe, nur auf Kunst. Dieses große Missverständnis von Popkultur, nämlich dass ja solche Figuren wie eben wir haben Dylan oder David Bowie, also natürlich hätten die nie eine Talente-Show gewonnen. Das ist vollkommen absurd. Ja? Die hätten auch sicher nicht teilgenommen. Aber dasselbe Irrtum mit Künstlern nachgestellt wird im Fernsehen, das ist bizarr. Ja?
Beautiful, dirty, dirty, rich, rich, dirty, dirty, beautiful, dirty, rich.
Ein Blick zur Musikmaschinerie der USA.
Ich glaube, das klassische Crossover zwischen Pop und Kunst, was jetzt im Moment wahrscheinlich das Sichtbarste ist, ist wahrscheinlich Lady Gaga. Wo man sagt, okay, die kommt aus dieser Kunstszene und die setzt das ein und die macht da ganz arge Sachen bei, wo sie da Blut überströmt, irgendwie am Preisverleihungsempfang auftaucht oder was immer. Ja. Ich selbst finde es ja immer nur dann, muss ich schon sagen, dass das Ganze etwas dadurch korrumpiert wird, dass sie dieselben Sexismen bedient, wie alle anderen auch in ihren Videos und dass das immer der Kanal ist, über den es reinkommt. Natürlich ist es etwas, was sie selbst definiert hat und so, aber ich glaube nicht, dass diese Abstraktion in der Rezeption ihrer Musik eine große Rolle spielt im Mainstream. Ich glaube, dass das, was sie macht, konsumierbar ist, ohne irgendetwas zu verändern. Und insofern finde ich das Experiment dann eigentlich ein relativ bedeutungsloses.
Christian Egger versucht sich, seinen Idealismus im Hinblick auf Musik und Kunst zu bewahren.
Es wäre traurig genug, wenn man sagt, es ist alles Unterhaltungsindustrie. Und wenn alle Bereiche ökonomisch so fransen, wie will man da künstlerisch integre Projekte überhaupt in die Welt setzen und finanzieren, ohne Unsummen zu kriegen aus komischer Quelle oder so?